In dieser Ausgabe des Chillercast sprechen wir über Haunted Starlight, den zweiten Teil der von George Mann geschriebenen Audible Original-Reihe, die mit Seeds of Starlight vor wenigen Monaten ihren Anfang gefunden hat und jetzt ihr Ende findet. Warum uns die zweite Ausgabe insgesamt auch unterhalten konnte, bei den Figuren aber etwas zurückgedreht hat, dafür mit der Action ein bisschen schneller rumging und wie wir generell zu dem Thema Originals, Exclusives und Hörbüchern stehen, all das in dieser Ausgabe ausgelesen. Viel Spaß.
Hello, this is George Mann and you're listening to Jedi Cast. Ride the storm.
R2, wir empfangen eine Übertragung. Eine neue Ausgabe des Jedi Cast? Leite sie sofort über alle Kanäle an die Rebellenflotte weiter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe des Jedi Cast. Heute mit Ines.
Hallo.
Ja, und in dieser Duo Besetzung haben wir schon das letzte Mal über den ersten Teil dessen geredet, worüber wir heute sprechen, nämlich über Haunted Starlight. Wir sprechen heute über Haunted Starlight. Das letzte Mal haben wir über Seeds of Starlight gesprochen. Das ist, für alle, die vielleicht noch nicht eingeweiht sind, ein Audible Original Hörbuch. Im heutigen Fall der zweite Teil zu Seeds of Starlight, den wir bereits in Ausgabe 77 besprochen haben und der sich darum dreht, dass eine Crew rund um Jedi auf Iram, ja, beordert wird sozusagen, um da mysteriöses Verschwinden von Leuten aufzudecken und dann herausfinden, oh, die Drengir haben ja den Absturz der Starlight-Station scheinbar trotzdem überstanden. Und ja, dann kommt es zu einem Kampf und dann endet das Hörbuch und wir wissen, da ist noch mehr im Busch, im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Drengir sind nicht so leicht tot zu kriegen, wie wir ja bereits aus der ersten Phase der Hohen Republik wissen. Und damit sind wir wieder hier bei Haunted Starlight und wie der Name schon impliziert, geht es diesmal auch zu dem namensgebenden Starlight. Ist am 6. März 2025 erschienen, hat mit 4 Stunden eine echt überschaubare Laufzeit, hat den gleichen Sprecher wie das erste Hörbuch und ja, wie sieht es denn diesmal mit der Produktionsqualität aus? Also Tap-Tap ist natürlich nicht in den Stimmbuch gekommen, würde ich sagen.
Nee, aber leider nicht.
Wie hat es dir gefallen?
Ja, war wieder sehr gut produziert, also ich fand, da waren wieder tolle stimmungsvolle Musik und Effekte drin, die eben noch mehr untermalt haben, worum es gerade ging. Und wenn das gruselige Szenen oder so waren, wie auch schon im letzten Teil, wurde das absolut effektvoll mit diversen Mitteln unterstützt, sage ich mal. Mhm. Genau.
Was hast du dir denn nach dem ersten Teil erwartet? Wir haben damals am Ende, also damals nicht mal ein paar Monate her, wir haben das letzte Mal gesagt, wir muss jetzt irgendwie einen anderen Zugang geben zu dem Thema Drengir, weil nochmal das Gleiche erzählen wäre ein bisschen langweilig. Ist es gelungen, so halbwegs spoilerfrei, wie es geht, deiner Meinung nach?
Ja, es ist schon nochmal auf einer anderen Ebene jetzt die Geschichte angesiedelt. Es ist nicht nochmal die gleiche Geschichte wie jetzt im ersten Teil. Aber ich hätte es mir, glaube ich, trotzdem ein bisschen anders vorgestellt. Also da sind einige Dinge, die ich ein bisschen seltsam fand.
kommen wir dann gleich noch drauf. Genau, die Art der Erzählung fand ich tatsächlich diesmal gefühlt weniger repetitiv. Also wir hatten ja im ersten Teil, also ich zumindest den Kritikpunkt, dass sehr oft über Sachen spekuliert wird, ne? Könnten es die Drengir sein oder nicht? Oder ne, so hin und her. Und in dem fand ich, dadurch, dass man ja die Erfahrung schon hatte und quasi wusste, woher das ganze Problem kommt, war es relativ schnell, okay, wir machen das, wir müssen dahin, machen das und das. Also es war immer sehr zielführend. Die Figuren wurden etabliert schon im ersten Teil. Das heißt, es wurde den jüngeren Zuhörern, das ist ja auch, müssen wir vielleicht noch dazu erwähnen, quasi ein Äquivalent zum Jugendroman, ne? Also es ist für die jüngere Zielgruppe 8 bis 12, 13 so in dem Dreh rum. Genau, und deswegen war es im ersten halt so schwierig, dass halt erstmal alles etabliert werden muss. Und jetzt hat man das so ein bisschen vorausgesetzt, so auf dem Motto. Wobei ich dann finde, das Marketing hätte vielleicht ein bisschen sinnvoller sein können und irgendwie Teil 2 oder was irgendwo mit drinstehen müssen. Weil so ist die Gefahr, dass man gar nicht die Connection irgendwie.
Ja, das stimmt. Wenn sich das jetzt jemand runterlädt und denkt, ich höre mir das jetzt an, weiß nicht, ob das Sinn macht, da einzusteigen.
Genau, generell hat es weniger meandert irgendwie so hin und her. Ich fand aber, dadurch hatten auch die Figuren ihre Schwächen. Also sie haben diesmal nicht
das
so wirklich...
Das wollte ich auch sagen, ja.
Sie haben diesmal nicht so wirklich, aber sag's euch, sie haben diesmal nicht so wirklich scheinen können. Bitteschön.
Ja, mich hat es etwas gewundert, dass irgendwie teilweise im ersten Teil einige Figuren ein bisschen aufgebaut wurden. Also noch nicht so ganz, aber so angeteasert wurden irgendwie, wo man dachte, dass da jetzt vielleicht noch mehr kommt. Und da kam dann irgendwie weniger als gedacht. Und stattdessen kam dann irgendwie eine Figur relativ in den Mittelpunkt, die wir, glaube ich, im ersten Podcast noch nicht mal irgendwie namentlich erwähnt haben.
Ja.
Also insofern fand ich mit dem Teil 1 und Teil 2 irgendwie, hat es für mich nicht so ganz den Anschluss irgendwie geschafft, weil die Figurenlandschaft irgendwie so ein bisschen verschoben war jetzt im Teil 2, der kein Teil 2 ist.
Namentlich zumindest nicht, nein. Genau, wie sieht es aber so generell mit der Story aus? Also so das Gefühl der Relevanz vielleicht auch, weil beim ersten war es ja noch sehr, sagen wir mal, anzuzweifeln, ob das relevant ist für ein großes ganze Projekt. Wie sieht es jetzt aus? Hat sich das beim zweiten Teil geändert oder?
Das ist jetzt definitiv noch relevant. Also ich dachte eigentlich, dass die Geschichte dann, also auch noch vor dem Epilog dachte ich, okay, damit ist die Geschichte dann wahrscheinlich irgendwie abgeschlossen. Und dann kam im Epilog noch, wurde noch was gedroppt und ich dachte mir so, okay, komisch.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das hier zu, ne?
Komisch. Ja, das ist irgendwie, also das muss jetzt irgendwie noch weitergehen, sonst hätte man ja diesen Epilog nicht gebraucht und ich irgendwie langsam gehen ja jetzt die High Republic Werke aus und ich weiß nicht mehr so richtig, wo das dann jetzt noch stattfinden soll.
Hm. Hatte ich die Story wie man schon sagt, Edge of your Seat gehalten, also war sie zumindest so mitreißend, dass man die 4 Stunden verkraften kann, in Anführungsstrichen?
Es war dieses Mal im Gegensatz zum ersten Teil actionlastiger und weniger figurenlastiger. Und es war zwar spannend, aber ich finde es immer spannender, wenn es mehr um die Figuren geht. Und so jemand wie Cam oder so ist mir im ersten Teil viel plastischer geworden. Da hatte der viel mehr zu tun war mit seinen Problemen beschäftigt und seiner Beziehung zur Meisterin und so. Und das hat hier im zweiten Teil, war es dann doch sehr viel irgendwie einfach nur auf Kampf gebürstet.
Ja, so ein bisschen das, was wir hatten, ne? Dass die Figuren gar nicht mehr so richtig scheinen, sondern nur noch quasi Vehikel sind für die Story, die dann abläuft. Ging mir ähnlich. Ich fand es dadurch auch, dass es actionlastiger war und das heißt für mich immer, ich kann abschalten. Das heißt, es war für mich auch leichter sozusagen durchzukommen, weil ich nicht das Gefühl habe, ich verpasse mal was, wenn ich meinen Gedanken, weiß ich nicht, Richtung Sonne richte. Ich habe es gehört, als die ersten Sonnenstrahlen so ein bisschen rauskamen. Jetzt mittlerweile kannst du es ja schon wieder in die Tonne kloppen, das Wetter. Aber zumindest als es Anfang März da die ersten Sonnenstrahlen so ein bisschen kamen, saß ich auf dem Balkon, habe mir das so angehört und habe es auch in 1,4-facher Geschwindigkeit gehört. Das heißt, am Ende waren es nur so knapp 3.
Genau, die gleiche Geschwindigkeit hatte ich auch.
War perfekt, oder? Tap-Tap war schnell vorbei dadurch und man hat trotzdem noch alles mitbekommen. Genau, und dadurch hat es im Endeffekt ja auch nur 3 Stunden oder so gedauert ungefähr. Von daher, es war absolut, also diesmal war es wirklich für mich absolut leicht. Ich weiß noch, ich habe fürs erste ewig gebraucht, das habe ich an 2 Tagen geschafft. Und das erste war auch nur 4 oder war das 6 Stunden? Ich weiß gar nicht, 4 glaube ich auch.
Nö, das war auch 4 Stunden.
Auch 4 Stunden,
oder 4 Stunden,
ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass die so viel gelabert haben im ersten Teil und so viel sich wiederholt hat, habe ich das so schwer durchgefunden. Und deswegen, ja, war ich diesmal sehr viel glücklicher mit dem Aufbau der Story. Ob es jetzt dem Charakteren dadurch zugute kommt, ist natürlich eine andere Frage. Eine, die wir auf jeden Fall auch gleich noch genauer besprechen werden. So. Das war es eigentlich schon für den spoilerfreien Teil in diesem Fall. Wir werden am Ende nochmal ein ganz kurzes Ding zu Hörspielen, Hörbüchern, Star Wars Exclusive und so ein Zeug, meistens nicht übersetzt und so weiter, kurz ranhängen. Das heißt, da könnt ihr mit Zeitmarken und so hinspringen. Das wird wahrscheinlich dann weniger Spoiler haben, beziehungsweise allem so ein bisschen vielleicht den Rundumschlag machen. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Besprechung dieses Werks. So, die Tengier sind noch da. Ines, was sagen wir dazu?
Hm? Überraschend.
Überraschend, oder? Hätten wir nicht ahnen können.
Nee. Ja, es war natürlich klar, dass es, also man hat ja auch das Cover schon gekannt, jetzt schon ein paar, ich weiß nicht, wann wurde es veröffentlicht, schon vor ein paar Wochen oder so, oder war es schon länger?
Stimmt, diesmal hat man sogar eine Ankündigung, ne? Das ist ja schon mal was.
Ja,
also diesmal war es nicht so, hier, bitteschön.
Genau, also es war ja irgendwie schon klar, dass die da runtertauchen auf das Wrack von Starlight Beacon und dass die dann da wohl den Great Progenitor finden. Oder die Great Progenitor wurde ja jetzt irgendwie immer weiblich genannt im Hörbuch. Ich weiß nicht, ob das vorher in den Comics auch schon der Fall war. Es ist mir zumindest nicht so aufgefallen. Da wurde die aber auch nicht so oft angesprochen, oder?
Ja.
Jedenfalls Ja, das war schon klar, dass es darum gehen würde und dass es dann nochmal so, wie du schon gesagt hast, nochmal so auf einem anderen Level quasi das Thema Drängier angegangen wird, dass deren Superbrain, Hive Mind, was auch immer, jetzt eine Rolle spielt, der ja im ersten Teil noch keine Rolle gespielt hat oder
Genau,
wo
ja.
dann quasi die Eve Byer ja so als deren Gehirn benutzt wurde sozusagen. Und jetzt, ja, geht's halt nochmal in die zweite Runde gegen den Endboss sozusagen, erwartungsgemäß.
Ja, aber wie gesagt, ich muss nochmal, es hat dadurch geholfen, dass wir nicht ewig lang andere Varianten durchsprechen müssen. Ist ja auch relativ schnell klar, dadurch, dass in der Stadt überall diese Ranken sind, die schneller wieder
Ja.
nachwachsen, als man sie wegmachen kann. Die Drängier haben hier noch auf jeden Fall, sind noch aktiv sozusagen. Wir haben sie nicht geschlagen, sie haben sich nur zurückgezogen. Es war ein taktischer Rückzug,
Genau.
kein Finale. Und das hat mir halt zumindest zum Anfang direkt gefallen. Es gibt so eine ganz kurze Zusammenfassung im zweiten, genau, im zweiten Kapitel dann. Im ersten ist ja so die Etablierung dieser neuen Bedrohung, darüber kommen wir gleich noch. Es hat mir gefallen, im zweiten gibt es halt einen kurzen Abriss des ersten Hörbuchs. Und das war es aber eigentlich an erstens Erinnerungssachen und zweitens rumlabern und nicht zur Sache kommen. Ja, ne, weißt du, was ich meine? Es wird halt nicht fünfmal drüber geredet, also es wird nicht in fünf Kapiteln drüber geredet, wie kommen wir denn jetzt zur Starlight-Station beispielsweise,
Ja,
sondern
aber
es wird.
wa was man irgendwie hätte noch reden können, wäre, wa was man mit der Stadt macht. Die lassen die Stadt ja die ganze Zeit einfach zuwachsen und so, ja, wir können hier mal ein bisschen mit der Heckenschere ein bisschen schneiden.
Ja, die wollen ja zum Kern des Problems.
Ja, aber man könnte doch mal die Leute evakuieren zum Beispiel oder irgendwie zumindest mal einen Plan machen. Aber die lassen das einfach so gemütlich drüber wachsen und machen irgendwie nichts außer ein bisschen hier, wie nennt man es, Formschnitt.
Ja, das sind Details. Aber das viel bessere Detail kommt ja jetzt erst noch. Denn die gehen ja zur Starlight-Station, ne? Die Mission zur Starlight, da können wir ja gleich hinspringen. So viel ist ja vorher gar nicht. Wie gesagt, das mit dem Sexsoll und so können wir nachher noch besprechen. Und das Argument, was mich absolut, also das hat mich vom Hocker gerissen, wie gut ausgearbeitet ist. Und ich mag George Mann wirklich. Aber warum Ekmora nicht mitgeht, obwohl er der Einzige ist, der unter Wasser atmen kann, ist für mich bis heute die beste Erklärung, denn er kann jetzt hier nicht weg, während die Stadt überwuchert wird, denn er hat sich so gut mit den Leuten hier verstanden. Während Cam derjenige war, der sich das letzte Mal dazu angestiftet hat, ihnen zu helfen gegen die Drängier. Während Ekmora irgendwo als Drohne quasi von den Drängier rumgelatscht ist und ihren Willen ausgeführt hat, genauso wie Shalara. Aber jetzt kann er hier nicht weg. Er ist zwar in Mon Cala und könnte unter Wasser problemlos in Starlight alles erkunden und hätte kein Problem mit Atmen und nichts, aber.
Wahrscheinlich hat er so toll diese Meditationszirkel, die am Schluss erwähnt wurden, da geleitet und da allen aus ihren psychischen Problemen rausgeholfen oder so.
Weißt du, das hat mich wirklich. Ich habe davor gesessen und habe gedacht, ihr wollt mich doch verarschen. Und das hat
Das
mich so
ist mir gar
wütend
nicht
gemacht.
aufgefallen in
Das
dem
hat
Moment. Da habe
mich.
ich gar nicht dran gedacht, dass der problemlos tauchen könnte. Ja, klar. Das ist echt richtig dumm.
Ich habe
Oh mein
wirklich
Gott.
in mein Notizbuch geschrieben: Ekmora bleibt, weil er eine gute Beziehung zu den Leuten hat. XD. Drunter: Er ist ein fucking Mon Calamari. What the fuck? Naja.
Nee, ich habe auch später nicht gecheckt, warum die irgendwie da so ein Stress drum gemacht haben, irgendwie, dass sie jetzt dann aus dem Wrack von Starlight Beacon raus müssen. Ich weiß nicht, wie tief die da getaucht sind, aber offensichtlich macht es denen ja, entweder ist es nicht so tief oder es macht ihnen einfach nichts aus, weil sie Jedi sind. Wenn die jedenfalls da unten rumtauchen können und dann ist da irgendwie ein Monster und verfolgt die, warum können sie nicht einfach dann aus dem Wrack raus und quasi im freien Meer an die Meeresoberfläche schwimmen? Warum brauchen sie dafür dann wieder irgendein Schiff?
Ich
Das
glaube,
hat
es
sich.
muss ja eigentlich sehr tief sein, oder? Dass es ein
Ja, aber
Ozean ist.
da, also da ist ja Wasser in Starlight Beacon und da ist ja dann der gleiche Wasserdruck wie außen. Also das kann ja nicht das Problem sein. Das ist ja geflutet und dann ist da unten drin der gleiche Wasser, also
Ja, aber
nach
sie
meinem Verständnis.
wurden sie doch nicht, aber sie wurden doch aber verfolgt und sie haben doch deswegen das Schiff gebraucht, oder? Um dann
Ja, aber
nicht
sie
von dem
könnten doch,
Monster.
sie könnten, es ging doch irgendwie darum, sie könnten auch irgendwie direkt einfach raustauchen, ohne irgendein Schiff, einfach schwimmen. Und das geht aber nicht wegen Open Ocean und irgendwie, ob da auch Monster sind oder so, keine Ahnung. Also,
Ja, genau.
wenn
Und
man schon
deswegen
verfolgt
brauchen sie
wird
ein
von einem
Schiff.
Monster, dann kann man doch raustauchen und da einfach hoch, also keine Ahnung.
Ja, aber wenn das so ein Kilometer nach oben ist oder so, ich weiß doch nicht. Oder auch.
Ja, aber wenn das ein Kilometer nach oben ist, dann können die da nicht überleben. Also.
Ja gut, es ist Star Wars. Ich meine, ich hab schon gedacht, das ist so ein cooles Hörspiel jetzt, das hat voll den geilen Twist. Ekmora wird jetzt die Hauptfigur. Die tauchen einfach mit diesem Blick da runter und dann implodieren sie. Weißt du? Mit diesem alten U-Boot, was eigentlich nichts taugt, tauchen die da runter zu Starlight Peaken und dann implodieren sie einfach. Schmeiße ich schon meinen Stift durch die Gegend.
Ich dachte, sie bauen unten jetzt noch irgendwas zu einem U-Boot um. Wo sie versucht haben, die Innovator rauszuholen. Welcher Roman war das? Der Jugendroman?
Ach so, Valo. Ja,
Escape from Valo, genau.
Ja. Genau, und noch so eine coole, sagen wir mal, believe it or not, I don't care, ist Wildo Blicks Flucht oder Abgang sozusagen. Ja, der ist einfach gegangen, weil wir waren ja in einer Stunde nicht wieder da. Wir haben 1 Stunde und 5 Minuten gebraucht.
Ja, so. Ich dachte auch, da müsste da eigentlich noch irgendwas kommen oder so.
Nee, die haben ihn ja dann halbwegs zur Rede gestellt, aber so richtig.
Ja, aber so eine richtige Erklärung hatte er ja jetzt auch nicht, warum er einfach abgehauen ist.
Nee, die waren halt zu langsam.
Ja, aber ich dachte, es stellt sich jetzt halt noch raus, dass er irgendwie doch böse ist oder irgendwelche verwerflichen Gründe hat, um sie da zurückzulassen. Aber einfach so, ja, ich dachte halt, ich gehe jetzt mal.
Weiß ja, nicht. Wie hat dir denn die Darstellung dieser Unterwasser-Episode gefallen? Hast du dich beim Zuhören unter Wasser gefühlt? Weil du ja vorhin auch Soundeffekte und so angesprochen
ja,
hast.
Ja, doch, oder? Das fand ich schon cool. Also ich fand es auch gut gemacht, weil du musst ja sehen, die konnten ja während dieser ganzen Phase überhaupt nicht miteinander sprechen. Hm. Und es war richtig clever gemacht, wie die da untereinander kommuniziert haben und quasi diese Kommunikation auch dargestellt wurde, ganz ohne Worte. Das fand ich cool. Und auch so diese Dunkelheit, wie da unten fast kein Licht ist, wenn die nicht irgend so einen Leuchtstab oder halt ihr Lichtschwert einsetzen. Das fand ich sehr anschaulich. Also ich konnte mir gut vorstellen, wie die da so durch dieses Wrack schwimmen bei fast vollkommener Dunkelheit.
Ich habe mir aufgeschrieben, Vorteil, wenn Jedi viel tauchen, Tap-Tap kann nicht sprechen.
Das stimmt. Großer Vorteil.
Ja, und am Ende wurden sie ja verfolgt von dem Great Progenitor auch, ne? Also hat es sich ja zu erkennen gegeben.
Ja.
Und das fand ich tatsächlich sehr gut gelungen, weil man auch die Dringlichkeit gespürt hat. Kann auch sein, dass ich es auf 1,4 gehört habe, aber das kam mir zumindest sehr dringlich vor, wie das so alles dargestellt wurde, wie Tap-Tap erst versucht, so ein bisschen Diplomaten, dann halt flieht und dann überall diese Tentakel rauskommen oder halt diese Vines, ne? Das fand ich gut gemacht insgesamt.
Ja, generell ist ja irgendwie Tap-Tap in diesem Teil, das hat mich halt auch gewundert, voll zur Hauptfigur eigentlich geworden. Also sie macht ja eigentlich mehr wichtige Dinge als Cam, der ja eigentlich so die Hauptfigur sein sollte von den Hörspielen oder zumindest exklusiv für diese Hörspiele ja eigentlich erschaffen wurde. Und
ich finde auch
und Kildo macht so gefühlt gar nichts mehr irgendwie, gut, den hätte man auch weglassen können.
Das ist halt das Sidekick. Aber bei Cam, finde ich, hätte man, das ist halt beim ersten, klar, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen, das darf man nicht überspannen den Bogen. Aber im ersten war halt cool, dass er diese Besonderheiten hatte. Also, ne, das mit dem, mit seinem Vocoder und dass er da halt Schwierigkeiten hat, vor Menschen zu sprechen, weil er wenig Emotionen tragen kann. Und hier finde ich, in dem Hörbuch hat er das gar nicht mehr so sehr. Also, es wird nicht mehr, sagen wir mal, seine körperlichen Einschränkungen oder Andersheiten, sagen wir so, werden nicht mehr storyrelevant. Und das kann man natürlich sagen, dass es nicht sein muss, weil das wäre ja dann auch wieder sehr Klischee, dass jetzt nur, weil er das hat, besonders wichtig sein muss. Aber irgendwie auch so unter Wasser habe ich gedacht, könnte man auch viel Cooles irgendwie mit dem Ding machen, vielleicht. Dass er da irgendwie gar kein Atemding braucht oder ja.
Ja, es wurde halt so gar nicht mehr thematisiert und ich habe ja letztes Mal schon kritisiert gehabt, dass er seine Unfähigkeit, Emotionen in seiner Stimme auszudrücken, dass es ja nur so theoretisch angesprochen wurde, dass man ihn nie sieht, wie er dadurch Probleme hat oder irgendwie dadurch jemand ihn missversteht, weil er so keinen ironischen Unterton reinbringen kann oder so, keine Ahnung. Dann kommt ja die große Szene, wo er dann quasi die Bevölkerung mit seiner Stimme trotzdem überzeugt, mit den Jedi zu kämpfen. Und wenn man sich das Ganze, die beiden Teile jetzt als Gesamtwerk anguckt, wäre es doch viel cooler gewesen. Im ersten Teil hätte es dann irgendwie so, wären dann so diese Probleme thematisiert worden und im zweiten Teil, dass dann seine große Szene kommt, wo er dann seine Stimme einsetzt. Statt so, dass im ersten Teil da zu diesem Handlungsstrang schon alles Pulver verschossen wird und dann im zweiten Teil irgendwie das gar nicht mehr thematisiert wird.
Genau, also ja, ich fand ihn diesmal auch eher bei Werk. Dass Tap-Tap jetzt eine größere Rolle spielt, ich glaube, das kommt uns nur so vor, weil Cam eben merklich auf die Seitenlinie geschoben wurde. Weil ich finde Tap-Tap, dass die, wenn es um so Sachen geht wie mit Monstern gut Freund sein, eine größere Rolle spielt, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Das war ja schon immer so.
Ja, ja, logisch.
Von daher, ich glaube, wenn man Cam einfach mehr als Hauptfigur hätte belassen, wäre es uns gar nicht so aufgefallen bei Tap-Tap, dass sie jetzt auch größere Rolle spielt. Aber wenn man Tap-Tap, Cam-Cam. Da man Cam so sehr zur Seite schiebt, fällt es halt viel mehr auf. Ja. Gut. Dann kommen wir doch mal zu Sexol und den jungen Wilden. Was sagen wir dazu?
Ja, ich war sehr überrascht, dass der jetzt irgendwie da direkt zu Beginn uns als wichtige Figur vorgestellt wird, die schon im Prolog agiert. Und ich hatte das gar nicht erwartet. Also ich hatte den Namen auch gar nicht mehr im Kopf.
Ich auch nicht.
Der wurde zwar im letzten Hörbuch schon erwähnt, auch dass er halt so ein Mitglied von den Hurricanes ist, aber ich weiß nicht, ob man noch großartig mehr über ihn erfahren hat. Ich glaube, man vielleicht schon so, dass der eher so ein bisschen so ein unsympathischerer Typ ist, der ein bisschen anti ist oder so gegen jetzt die Granda. Aber ich fand es halt schon komisch. Ich hatte nach dem ersten Teil total gedacht, dass die Granda noch mehr aufgebaut wird. Und die wurde ja jetzt, mit der war ja jetzt gar nichts mehr. Man hat sie quasi nur in der einen Szene gesehen, wo sie dann vor Sexol fliehen musste, der sie da angegriffen hat mit seinem Drangir.
Ich dachte, Granda heißt im zweiten Teil Granda.
Ach so, ja. Das wäre ja wenigstens noch eine Charakterentwicklung für sie gewesen, aber irgendwie, sie kommt ja gar nicht mehr vor. Wir hatten ja gesagt, wir fanden sie im ersten Teil noch nicht so ausentwickelt und da dachten, dass da im zweiten Teil noch was kommt und dann kommt stattdessen ein anderer Typ.
Ja, wir haben auch ewig gedacht im ersten, also ich zumindest, dass es eine andere ist, irgendwie eine, die wir schon kennen oder so, also so Triggered oder irgendwas in die Richtung, habe ich am Anfang gedacht. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ich habe es mir gedacht, aber ich meine, dass es nicht so ist, das wussten wir ja schon am ersten dann, aber wie gesagt, dass man halt jetzt, wenn man schon eine neue Figur hat, mehr zu ihr erzählt. Das war irgendwie nicht der Fall. Ich muss aber sagen, so insgesamt finde ich die Idee erstmal dieser Splittergruppe sehr gut.
Ja.
Weil es dann eben genau das gegeben hat, was wir befürchtet haben oder beziehungsweise was wir nicht wollten, dass es nicht nochmal das Gleiche ist. Sondern es hat auch so ein bisschen einen Konflikt innerhalb der Drängie erzeugt. Und es hat auch Sexol so ein bisschen charakterisiert, auch wenn wir ihn jetzt vielleicht nur als, sagen wir mal, Wirt begreifen, der halt nur Mittel zum Zweck ist. Aber es zeigt uns zumindest, wie diese Drängier-Seuche in Anführungsstrichen funktionieren kann. Ne? Also mit was ich wirklich will, ne? Und diese wirkliche Ambition und dieses Fanatische. Also so ein bisschen das, was auch, wie hieß er, Skier in der ersten Phase schon mal so ein bisschen durchgemacht hat, mit diesen, dadurch dann halt gesteuert zu werden. Das hatte er halt jetzt, aber er hat sich dann trotzdem darüber erhoben, war aber am Ende trotzdem sein, sagen wir mal, ja, Urinstinkten verfallen. Diesem, ich möchte mich beweisen und dann auch so Erklärungen für sich finden. Das ist alles nur ein Test von Markian Rowe, da wir wissen, ob wir dem gewachsen sind und so weiter und so fort. Ja.
Ja, aber, das fand ich sowieso voll interessant. Also das fand ich eigentlich das interessanteste Element an der ganzen Geschichte, dass man die Drangir da in die Richtung auch beeinflussen kann. Dass nicht nur die Drangir denjenigen, den sie übernehmen, beeinflussen, sondern dass der auch mit seinen Gedanken deren Kollektiv überreden kann, irgendwie was anderes zu tun. Also das ist schon ziemlich krass. Das ist eigentlich eine sehr gefährliche Strategie von den Drangir, dann da andere Leute versuchen, in ihr Kollektiv mit reinzunehmen, weil du weißt ja nie, was das für Leute sind und was die dann für Ideen mitbringen irgendwie.
Das sieht man erstmal, wie schwach Eve Beyer war.
Ja, gell? Das stimmt. Die hätte da noch viel mehr irgendwie machen können eigentlich. Das stimmt. Sie war ja sogar nur Anführerin. Die hätte denen was weiß Gott erzählen können eigentlich.
Tja, da muss erstmal so ein junger Wilder kommen. Aber ja, auch diese Splittergruppe, ne, diese ganzen jungen Dränge, die da irgendwie schlüpfen und so, die er dann auf seine Seite zieht, fand
die
ich irgendwie geil.
Voll das war so süß vorgestellt.
Ja, so voll die Jugendgänger für ein Vespas. So. Wir riden durch die Stadt. Scheiß auf die Mutter. Auf die Great Progenitor. Wurde nicht am Ende sogar irgendwie gesagt, dass die älteren Drängen ja die Jungen wieder in ihre Reihen aufgenommen haben und so und dann das Problem vorbei war? Also die haben ja gar nicht irgendwie getötet, sondern die haben sie ja wieder so bekehrt sozusagen.
Ja, wahrscheinlich nachdem sie den dann abgeschnitten hatten oder so, den Sex.
Genau. So, Mama, schuld war nur der Bossa Nova. Ja, heißt Bossa Nova nicht sogar, na egal. Nova ist doch neu, oder? Also ja. Schuld war nur der neue Boss sozusagen.
Ach so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das heißt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Bossa Nova ist ein Tanz. Anderes Thema. Ja, was halt auch gut war, ist, dass die Jedi nicht gegen die Drängier gekämpft haben. Also auch der Konflikt tatsächlich nicht nochmal begonnen hat dadurch sozusagen. Sondern es dann eher so ein Ding war, Drängier gegen Drängier und die Jedi rennen halt so ein bisschen mit rum. Und der Kampf war aber auch recht schnell irgendwie abgefrühstückt, ne?
Ja, also es hat mich halt auch gewundert, dass da das Tap-Tap dann so viel Initiative übernehmen musste am Schluss.
Also das ist ja.
Ja, also bei dem Kampf, oder was meinst du jetzt?
Also bei dem Kampf, ja, mach weiter.
Ja, weil Eve war ja schon mit den Drängier verbunden und hat ja eigentlich im letzten Teil schon die Erkenntnis gehabt, dass die eigentlich nur Angst haben und dass die fliehen wollen, dass die irgendwas bauen wollten, womit sie den Planeten verlassen können. Und hier hat sie es wieder so getan, als hätte sie das komplett vergessen. Und geht dann auf Konfrontation mit den Drängier und braucht dann erst wieder Tap-Tap, die dann sagt, okay, wir können ja mit denen irgendwie reden, was ihr Problem ist und versuchen, eine Lösung zu finden, die für alle passt irgendwie. Das hat für mich nicht so ganz zusammengepasst irgendwie. Das wurde zwar gesagt, ja, Eve Byer hat so den traumatisierten Eindruck gemacht und dass sie durch die Angst vor den Drängier und durch ihre Erinnerungen, dass sie sich von der Angst hat beeinflussen lassen, aber ja, nachdem sie so viel Einblick schon in die Drängier hatte, hätte ich da irgendwie eine bessere Strategie von ihr erwartet.
Ja, Gott, ich meine, Eve Byer ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei.
Ja, das wissen wir ja.
Also, erstmal sammelt sie Trauma wie, weiß ich nicht, Panini-Alben und zweitens, sonderlich kompetent ist sie jetzt auch nicht. Erstmal ein bisschen auf Eve Byer schauen. Aber sie gibt sich ja dann immerhin hin und akzeptiert nochmal die Geschichte nachzuerleben, die sie ja wieder vergessen hat, anstelle von Tap-Tap.
Ja, die hätte den Input eigentlich nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Sie wusste eigentlich schon alles.
Sie hat ja eigentlich, sie war ja, wie gesagt, sie hat ja eigentlich so ein bisschen die Rolle des Great Progenitor eingenommen. Deswegen hätte sie ja schon durch das Hive-Mind alles wissen müssen, warum sie das bauen. Great Progenitor ist bestimmt nicht nur einmal von Neuigkeiten aus der Galaxis erfahren, wo Drängier gerade der Seuche zum Opfer fallen.
Ja.
Und dadurch hätte es ja irgendwie auch sie erreichen müssen. Aber so war sie jetzt so, nee, das müsst ihr mir schon mal zeigen. Also nee, das glaube ich euch jetzt nicht.
Da lasse ich mir lieber einen Ast in die Nase bohren und ins Gehirn.
Ich brauche einen Videobeweis. Ja, und das, den bekommt sie dann auch. Und es ist auch schön, dass da so ein paar Events aus anderen Werken aufgegriffen wurden. Ich habe mir sogar aufgeschrieben. Jetzt musste ich es nur halt hier vor mir liegen haben.
Aus dem Banshee. Manga?
Ja, auf jeden Banshee, Fall, genau. Das wurde erwähnt. Genau. Und ich glaube auch, dass auf irgendwas mit O aus einem der Erwachsenenromane, wo Burry und
das mit Belle und so.
Belle, ja, genau. Ja, okay. Einen erwachsenen Drängier gefunden haben, der tot war. Ja. Genau.
Ja. Aber das konnte ich jetzt besser nachvollziehen. Irgendwie im letzten Teil haben wir uns ja, glaube ich, noch drüber unterhalten, wie komisch das ist, dass die Drängier irgendwie weg wollen von Iram, obwohl da die Blight ja überhaupt nicht aktiv ist. Aber das konnte ich jetzt dieses Mal besser nachvollziehen, dass die halt irgendwie so ein durch ihr gemeinsames Bewusstsein, dass es für die gar nicht so eine Rolle spielt, ob das jetzt quasi hier ist oder was von Drängier auf irgendwelchen anderen Planeten die wahrnehmen, dass da die Blight ist oder die von der Blight getötet werden oder so, dass es denen alles so vorkommt, als wäre das jetzt hier oder so. Dass es gar nicht rational ist, dass sie eigentlich von Iram weg
wollen. Ja, und sie wollen halt eine Arche, also sie wollen halt auch mobil sein, falls die Blight nach Iram mal kommen sollte. Ja. Also von daher, das funktioniert schon. Aber hatte ich das jetzt emotional gepackt, dass Eve Byer da sich opfert für die Schüler und nochmal all das durchleben muss, obwohl sie doch schon so sehr gelitten hat? Oder sagst du, selber schuld? Was du nicht im Kopf hast, kriegst du in die Nase gesteckt oder so, keine Ahnung.
Ich fand die Szene schon cool, die war auch von den Soundeffekten echt richtig gut, die ist beeindruckend gemacht, also die hat dann schon irgendwie mitgenommen. Aber ja, eigentlich war es nicht unbedingt nötig, weil die Infos waren alle schon da.
Ja.
Eigentlich war es eigendoof.
Eigendoof ist auch ein schönes
Ja.
Wort. Eigendoof, das schreibe ich mir auf.
Kennst du das nicht?
Nee. Gut. Dann der Endkonflikt, wie gesagt, gegen die jungen Wilden ist schnell abgefrühstückt. Also tatsächlich sehr, sehr schnell. Ein halbes Kapitel, glaube ich. Und dann geht es darum, wie kommen wir denn jetzt hier weg? Und dann sagt Cam, ja, ihr könnt ja die Innovator nehmen. Jetzt haben wir dieses Scheißschiff so lange durchgezogen. Und jetzt kriegen sie einfach die Tränke und machen das. Ich meine, jetzt haben sie ja eh schon verunstaltet, indem sie überall Sachen haben wachsen lassen. Haben quasi ihre Zimmerpflanzen schon einziehen lassen. War das für dich nachvollziehbar? War das Cams großer Moment sozusagen, dieser Vorschlag? Oder hast du gesagt, Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, ich verstehe jetzt diese Mitleidssache schon ein bisschen, aber sie haben halt auch eigentlich vorher ziemlich viele Leute getötet, die Drängir. Also es ist jetzt nicht so, dass sie
Ja.
da. Also ich meine, vielleicht jetzt nicht gerade in dem Moment, in dem Hörbuchkontext, aber sie haben vorher sehr viele Leute versklavt, Eve Byer allen voran und halt die Jedi und auch Leute des Dorfes, haben auch Leute getötet und haben natürlich in der ersten Phase viel, viel mehr Leid noch verursacht. Also.
Ja.
Und jetzt sozusagen, ach ihr Armen, ihr habt Angst vor der Blight, also hier nehmt die Innovator und braucht ihr noch ein paar Kekse für den Weg. Also das fand ich schon ein bisschen, weiß ich nicht.
Ja, also ich hätte denen die Innovator auch nicht gegeben. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie gesagt, ja komm ey, also so dringend ist jetzt auch wieder nicht, können ja auch 3 Tage warten, bis ein Republikschiff kommt und euch da
Ja.
mitnimmt. Also es war ja, die Dringlichkeit war ja nur die Paranoia der Drängier. Und weiß nicht, finde nicht, dass die da hätten in allen Punkten einfach nachgeben und denen das Schiff hinterher schmeißen müssen, aber gut. Ich hätte da härter verhandelt anstelle dagegen.
That's no deal.
Nee.
ja, und am
Muss nicht
Ende,
unbedingt
ne,
sein.
steigen alle auf die Innovator und dann kommt es zum großen Verrat, der Sündenfall, die Iden des Meers. Sie gehen gar nicht nach Flores, sondern sie setzen Kurs auf Kashyyyk.
Ja, das hat mich dann echt maximal verwirrt, weil ich dachte mir, okay, was soll denn da jetzt noch auf Kaschik passieren? Wollen wir nochmal eine Drängier-Storyline jetzt aufmachen oder? Keine
Ja, das ist
Ahnung.
so ein bisschen, also habe ich mich auch gefragt. Meine Überlegung war, das wird so ein George Manbury Spin-off am Ende der Hohen Republik.
Du
So nach
meinst,
dem
das gar nicht
Motto,
mehr offiziell zur Hohen Republik gehört?
ja, also habe ich mir zumindest überlegt, weil so nach dem Motto, wir gehen jetzt nach Kashyyyk, dann wird das Problem von den Jedi in Trials of the Jedi in irgendeiner Form gelöst. Und dann denken die Drängier so, oh ja, aber hier ist eigentlich ganz schön. Wir müssen ja jetzt gar nicht mehr hin und her hüpfen. Sondern wir bleiben jetzt hier und terrorisieren halt die Wookies. Und
Ja, das könnte natürlich sein, weil ich, wie schon gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, in welchem von den verbleibenden High Republic-Werken das noch thematisiert werden sollte. Ich glaube, dass das Thema Drängier jetzt
ja, es
geklärt ist
könnte
für The High
höchstens noch.
Republic. Hatte ich mir eigentlich von Anfang an gedacht, dass das
Ja.
jetzt in diesem Hörspiel geklärt wird, endgültig und dann im Finale keine Rolle mehr spielt.
Ja, und was ich noch vorstellen könnte, aber auch nur wegen einer vagen Interview-Aussage von nicht Kevin Scott, Charles Soule damals, dass ja so dieses letzte Werk, Trials of the Jedi, wie so ein Hurricane ist, wo dann alles auf den Punkt zuläuft. Also dass die Drängier ein weiterer Punkt dieser Multikrise sind, in Anführungsstrichen, die da auf die Galaxis zukommt. Und dann, dass es halt dann wirklich nur wirklich als ganzer Nebenschauplatz irgendwie abgearbeitet wird. So als ein weiterer Punkt irgendwie, dass da ein Jedi-Team, die wieder einfällt, keine Ahnung. Aber ich würde fast auf dem Spin-off vielleicht sogar auch wieder im Hörbuch-Setting oder so tippen. Weil wenn man das jetzt hier
Ja.
aufmacht in dem Moment, dass also so ein Spin-off am Ende der Hohen Republik nochmal als Audible Original irgendwie, wäre, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich. Aber können wir natürlich jetzt nicht abschließend sagen, aber. Ich bin bei dir, es passt meiner Meinung nach nicht mehr so richtig in die Hohe Republik. Gut, kommen wir noch zum letzten, dass Figuren im Hintergrund stehen. Das haben wir im spoilerfreien Teil so ein bisschen angesprochen. Mein großes Problem war halt einfach damit, dass im Vergleich zum ersten Hörbuch die einzelnen Figuren diesmal weniger spezielle Momente hatten. Also hattest du ja schon, ne,
Ja.
mit Cam und so, der halt gar nicht mehr so richtig scheinen kann. Tap-Tap halt auch nur so ganz kurz, ja, wir können ja mit denen reden. Oder man, ja, wir können ja mit denen reden. Ja, wie
Ja,
ging es
gut, sie hat ja
dir
unter Wasser noch
insgesamt
die coole
damit?
Szene mit dem Monster, das sie da
Ja,
so
ja.
zumindest kurz mal abwehrt, was ja eigentlich schon ziemlich krass ist. Also sie hat schon einige gute Momente, deswegen haben es mir auch so vor, als wäre sie jetzt irgendwie die Hauptfigur, also von den Jugendfiguren. Wie gesagt, Cam, man hatte viele Szenen aus seiner Sicht, aber die Sicht war jetzt irgendwie nicht so spezifisch, dass einem das jetzt so in Erinnerung geblieben wäre, dass das jetzt aus der Sicht von Cam ist und dass er eine spezielle Sicht auf die Welt hat irgendwie, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja.
Also der ist mir in diesem Hörbuch nicht so plastisch geworden wie im Vorgänger. Und wie gesagt, Kildo sowieso nicht, der ist eh irgendwie immer nur dabei.
Ja, und es hat auch neben den Figuren wenig Antworten so fürs Gesamtprojekt dann auch wieder, ne? Also, wir haben zwar jetzt so dieses, wie gesagt, dass die Dränge noch irgendwie eine Rolle spielen werden. In irgendeiner Form, ob es jetzt noch in der High Republic ist oder nicht, stellt sich noch raus. Aber ansonsten wenig. So insgesamt ein Kompletteinfluss sozusagen.
Ja.
Also wir haben jetzt nicht irgendwie coole neue Antworten auf die Blight bekommen oder auf, weißt du, ne? Also irgendwas in die
Aber
Richtung.
das dachte ich mir fast, weil also diese Hörbücher sind ja immer so ein bisschen optional oder diese ganzen nicht Leitmedien, sag ich mal, ist ja oft immer so, dass die so eine in sich selbst geschlossene Geschichte erzählen, sodass, wenn man die nicht hört, dass man nicht nichts großartig verpasst hat. Und das habe ich eigentlich damit gerechnet, dass es jetzt hier so ist. Ich habe halt gedacht, okay, die lassen jetzt hier nochmal die Dränge in diesem Hörbuch auferstehen und machen es dann so, dass am Schluss quasi die Geschichte der Drängier zu Ende erzählt ist. Das ist das, was ich eigentlich erwartet habe. Deswegen hat mich es ja so verwirrt, dass dann am Schluss noch Kaschik ins Spiel gekommen ist.
Ja. Gut, hast du noch was zu Figuren? Also so Wildo Blick vielleicht, hast du ja vorhin angesprochen, dass du gedacht hast, der wird irgendwie noch der Antagonist oder so. Und am Ende ist er damit
Ja.
zufrieden, dass er ein kaiberloses Lichtschwert kriegt. Das ist mit
Ja.
dem Hero Arc.
Ja, ich hatte halt auch bei ihm so ähnlich wie bei Grenda hatte ich die zwei Figuren, dachte ich eigentlich, dass die im ersten angelegt wurden und dass die im zweiten dann noch eine größere Rolle bekommen. Und Grenda hat
Ja.
jetzt so gut wie keine Rolle gehabt, Statistin eher. Und er so ein bisschen, aber jetzt auch nicht. Ich hätte mir da irgendwie noch mehr erwartet, dass da noch irgendein Twist kommt oder so. Oder dass der irgendeine Motivation hat, die nicht gleich auf den ersten Blick offensichtlich war. Oder irgendwas hätte ich da, dass der so irgendeine eigene Agenda noch hat. Das hätte ich bei ihm erwartet.
Ja, wie gesagt, und selbst sein lustiges Tierchen hat keine große Rolle mehr gespielt.
Oh,
Ja,
Pieps.
Pieps.
Aber was ich besser fand, dass mehr auf Eve Byers Trauma eingegangen wurde. Es wurde mehrfach erwähnt und auch, wie sie es
Ja.
beeinflusst und so weiter. Fast so, als hätte George Mann uns zugehört.
Immer, aber immer so in der Ferndiagnose, ne? Immer von anderen auf
Genau,
sie.
ja.
So, ja, sie hat ja so viel durchgemacht und oh, sie war so schwer. Fand ich auch wieder sehr gut. Gut, haben wir noch irgendeinen Punkt vergessen? Ich guck gerade mal noch. Weil so, es ist wirklich nicht viel drin, weil es halt wirklich, wie du gesagt hast, sehr viel Action auch ist, ne?
Ja.
Klar, Agmora ist zu Hause im Park und kümmert sich um die Drängebedrohung, weil er ist der Einzige, der unter Wasser atmen kann. Das ist absolut verständlich. Deswegen hat man damals ja auch nicht Kit Fisto nach Mon Calamari geschickt, um das Problem zu lösen. Oh, was hat man? Okay, komisch. Dumme Idee. Dabei war er doch so gut angekommen im Jedi-Tempel. Den kann man doch nicht einfach losschicken.
Ach so, ja, am
Genau.
Schluss wollen die Kids ja jetzt dann auch irgendwie nach Coruscant ziehen,
Ja.
aus irgendeinem Grund.
Sie haben ihre He ne, sie möchten jetzt halt eine Heimat haben und das ist jetzt nicht mehr die Innovator, weil die ist ja
Ja.
jetzt von stinkenden Pflanzen und verräterischen Pflanzen bevölkert und wurde ihnen weggenommen. Deswegen geht's halt dann jetzt nach Coruscant in den Jedi-Tempel.
Ja.
Wie kreativ.
Ich
Wieder
hätte
nicht
gedacht,
näher
dass sie
muss.
vielleicht woanders hin wollen, in irgendeine Outpost oder so, keine Ahnung.
Ja.
Ah, nach Coruscant,
Aber
okay.
wahrscheinlich haben sie einfach schon genug durchgemacht. Sie haben sie gedacht, okay, komm, wir machen jetzt einfach den
Ja.
Standard-Jedi-Move. Wir gehen jetzt in den Jedi-Tempel und gehen nie wieder weg. Genau. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Sexo ist in medizinischer Behandlung. Und
Ob
Cam
wir
und
je wieder
Co.
von ihm hören werden.
werden dann auch mit einem Schiff abgeholt und fliegen jetzt zurück nach Coruscant. Wie gesagt, diese 3 Tage hätten die Tränke nicht warten können. Die mussten
Nee, das war
entweder. Ja.
unmöglich.
Weil in den 3 Tagen,
Mussten
wie wir ja
sofort
sehen
los.
können, dann auch, ne? Kommt ja die Blight auch nach Iram. Nicht.
Aber ich fand es cool, wie da eben beschrieben wurde, dass die ganzen Pflanzenüberwucherungen dann irgendwie so zurückgehen und zerfallen und so, das dann relativ schnell wieder der alte Zustand her, da muss man auch dreimal durchfegen und dann ist der alte Zustand wieder hergestellt. So wie am Ende von König der Löwen, da ist dann so einmal Regen und dann blüht wieder alles. Gut, passt.
Ja, gut, dann kommen wir zu einem Fazit, oder? Würde ich sagen,
für
das Hörbuch. Hat dich jetzt das Gesamtpaket überzeugt? Also sowohl das als auch 1 und 2, wenn man es zusammennimmt sozusagen.
Es war auf jeden Fall eine unterhaltsame Story mit, zumindest im ersten Teil haben mich die Figuren noch mehr überzeugt jetzt als im zweiten. Es waren einige coole Szenen drin in beiden Teilen zusammengenommen, an die ich mich sicher noch erinnern werde. Es hat jetzt, wie gesagt, fürs Gesamtprojekt nicht so viel neue Info gegeben. Also es ist wirklich optional zu hören. War eine ganz nette High Republic-Geschichte, aber jetzt letztendlich dann doch nichts Weltbewegendes.
Und ist für dich der erste oder zweite Teil jetzt insgesamt gelungener? Wahrscheinlich dann der erste.
Der erste, oder? Ja.
Das fällt mir tatsächlich schwer, weil wie gesagt, ich habe beim ersten so viele Schwierigkeiten gehabt. Vielleicht war aber auch war der zweite für mich auch einfach, weil ich wusste, worauf ich mich einlasse sozusagen. Und schon mit Erwartungen rangehen konnte, so aus dem Motto, okay, komm, 1-4 und das ist nicht so schlimm, wenn du ab und zu mal nach links und rechts guckst, du musst nicht vollkommen dich darauf konzentrieren, das ist kein Mask of Fear als Hörbuch oder so, sondern das ist ein ganz normales Jugendding, wo im Zweifel alles doch noch mal gesagt wird. Von daher schwierig zu sagen, ich fand beide jetzt nicht sonderlich geil, werden auch nicht lange in meiner Erinnerung bleiben und ich werde sie wahrscheinlich auch nicht nochmal hören in meinem Leben. Aber tatsächlich einfach vom Flow würde ich sagen, der zweite, weil es halt einfach schneller ging für mich. Und das war mir in dem Moment wichtiger als das Inhaltliche tatsächlich. Also
so
ich fand kann auch die Momente.
Meinungen cool. Auseinandergehen.
Ja, ich fand auch die Momente cool mit Cam im ersten und so. Aber hier war es einfach so: Es war irgendwie ein Nachmittag, die, sagen wir mal, 2,5 und dann nochmal am anderen Tag noch das Finale und dann war es rum und dann war ich so: Ja. Hatte das erste auch schon so viele Kapitel?
Das weiß ich gar nicht mehr. Warte mal. Wahrscheinlich schon. Ich nehme an, dass die ähnlich aufgebaut waren.
Glaube auch,
waren. Aber ich mag das auch immer ganz gerne, wenn es so eher so kleinere Abschnitte sind.
Ja, ich auch. Aber dann hätte es ja irgendwie sein können, dass es daran liegt, dass das erste längere hat oder so.
Ja.
Aber ich glaube nicht. Nee, es sieht nicht so aus. Ich glaube, das Seeds of Starlight. Warte mal, Part 3. Das erste hatte, es hatte auch. Hatte 13 Kapitel. Okay. Ungefähr gleich. Okay. Gut, welche Wünsche hättest du denn an weitere Hörbücher, sowohl inhaltlich als auch von der Umsetzung und dem, der Aufmachung?
Also ich würde die nicht in solchen zwei Teilen veröffentlichen. Das hat mir jetzt eigentlich irgendwie, ich hätte es besser gefunden, ich hätte das an einem Stück durchhören können. Aber ist natürlich klar, ist natürlich die Audible-Politik, dass die wollen, dass man sein Abo quasi behält. Ich habe es jetzt auch gemerkt, wir hatten ja drüber geredet, wie dieses Modell funktioniert. Und ich war ja, am Anfang war ich immer verwirrt, warum kriege ich es kostenlos? Warum muss ich gar kein Guthaben dafür bezahlen? Und das soll dich quasi daran hindern, dein Abo, stillzulegen. Du kannst ja immer so eine Pause auswählen, irgendwie pausieren bis zu 90 Tage. Und das wollte ich neulich machen, weil ich schon wieder zu viele Guthaben angesammelt habe und die nur nicht verbraucht habe, dass ich nicht noch mehr bekomme. Und dann habe ich das gemacht und danach konnte ich dann aber jetzt dann nicht mehr das Hörbuch zum Beispiel Haunted Starlight hören. Weil diese Dinger, die du dann so gratis dazu bekommst, diese Abo-Goodies, die sind dann weg, sozusagen. Ja, die sind dann gesperrt. Und deswegen muss ich dann jetzt quasi erst nachdem wir jetzt den Podcast aufgenommen haben und wenn ich es dann nicht mehr brauche, dann kann ich mir quasi erst einen Zeitpunkt raussuchen, wo ich so eine Pausierung machen kann. Und das ist natürlich deren Geschäftstrick. Deswegen haben sie es wahrscheinlich in zwei Teile geteilt. Das ist natürlich der einzige Grund. Was würde ich mir sonst noch erwarten von den Hörbüchern? Ja, noch mehr inhaltliche Relevanz oder... Ja, also gerade wenn es so Teil von dem Projekt ist, wie High Republic, dann hätte ich da noch mehr Anknüpfung ans große Ganze jetzt letztendlich gerne gesehen.
Ja, würde ich mitgehen. Also bei dem Audible-Ding bin ich kein großer Fan. Kommen wir auch gleich drauf. Also bei dem Prinzip jetzt.
Mhm.
Und inhaltlich natürlich mehr Relevanz ist immer so der Wunsch, den wir uns ja setzen.
Ja.
Wobei ich da auch eine konträre Meinung habe. Und dann würde ich einfach direkt überleiten zu unserem allgemeinen Teil. Denn inhaltliche Relevanz bedeutet ja im Endeffekt auch, das sollte irgendwie jeder mitbekommen. Und das ist so ein bisschen Widerspruch. Erstens natürlich allein dadurch, dass es ein Audible Original ist. Du zweitens ein Abo brauchst. Also du kannst nicht mal sagen, ich gehe auf die Website und kauf's mir sozusagen. Oder könntest du? Ich glaube es gar nicht. Geht nicht. Ne?
Nee.
Du kannst es nur im Abo hören. Und noch viel schlimmer, dass es halt auch nicht übersetzt wird.
Das ist schlecht, ja. Das stimmt.
Und das ist tatsächlich auch was ich nicht verstehe, weil Audible Originals sind nichts, was eigentlich nicht übersetzt wird. Also das wundert mich tatsächlich, weil sowas wie Assassin's Creed, im Abo für 9,95 kaufen.
Kannst du es doch kaufen.
Man kann es auch ohne Abo für 25,95 kaufen.
Wirklich?
Okay. Für 4 Stunden schon eine Hausnummer.
Das ist heftig. Aber gut, ja. Ich meine, dieses mit dem Abo finde ich jetzt eigentlich jetzt nicht so verwerflich. Also ich finde, es ist nicht so ein großer Hinderungsgrund. Man kann sich ja einen Monat Abo kaufen für 9,99 und es dann für 9,99 hören. Natürlich kannst du es dann nicht immer für immer hören. Aber jetzt mal im Ernst, wie oft willst du dieses Hörbuch hören? Also
ja, wie ich ja vorhin im Fazit gesagt habe, so oft wie ich kann in meinem Leben.
Ich finde es schon voll, also das Angebot ist doch okay, 9,99 und dann kannst du dir das Ding einmal anhören und wenn du es später in deinem Leben nochmal hören willst, dann musst du vielleicht nochmal 9,99 bezahlen.
Ja.
Ist jetzt nicht so die krasse Abzocke, dass ich jetzt auf die Barrikaden gehen würde. Da habe ich schon mehr für Hörbücher gezahlt.
Aber wie gesagt, sowas wie zum Beispiel Assassin's Creed Gold ist ein Hörspiel in dem Fall von Assassin's Creed. Kam auf verschiedenen Sprachen raus. Es gibt zu Marvel-Hörspiele, zu den Guardians, die auf mehreren Sprachen veröffentlicht werden. Warum schaffen sie es nicht mal bei einem Hörbuch bei Star Wars, wenn es doch sowieso von Audible gemacht wird, das von einem deutschen Sprecher noch einsprechen zu lassen? Es ist ja noch nicht mal so aufwendig wie die Hörspiele von Marvel und Assassin's Creed und sowas. Das ist halt das, was mich so ein bisschen stört, weil es ist ja gar nicht so schwer. Es ist jetzt nicht so ein Punkt wie bei beispielsweise den Blanc-Vallée-Büchern, dass man dann irgendwie eine deutsche Übersetzung braucht und dann externe Firma quasi dieses Hörbuch produziert und dann auf Audible packt, sondern es ist ja von Audible selbst verwaltet. Und dass die dann irgendwie nicht für die Lokalisation sorgen, stört mich tatsächlich.
Ja, das ist schade, aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht, woran es liegt, weil andere, also da können sie ja eigentlich nicht sagen, dass es da kein so ein großes Publikum dafür gibt. Andere Dinge werden ja auch auf Deutsch übertragen, also jetzt abseits von Star Wars oder irgendwelchen Franchises.
Ja.
Verstehe es nicht so richtig.
Und
aber gut, es gibt ja auch nicht alle Star Wars Hörbücher auf Deutsch.
Ja, genau. Ja, wie gesagt, aber das läuft ja über Blanc-Vallée und so, ne? Also ja. Über Random House dann in dem Fall auch im Audio auf Deutsch. Aber das ist halt nicht so, wie gesagt, weil Audible macht es ja für andere.
Mhm.
Also muss Star Wars ja tatsächlich so ein kleiner Markt sein, dass es sich dafür nicht lohnt, wogegen sich für irgendwelche Marvel-Hörspiele und Assassin's Creed-Hörspiele lohnt. Also das ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, strange. Und es wird ja wahrscheinlich auch keine Buchauswertung geben, ne?
Nee, das glaube ich nicht. Und wird Audible wahrscheinlich nicht wollen, dass man sich es einfach als gedruckte Version ins Regal stellen kann.
Genau, und damit halt auch wieder keine deutsche Auswertung in der Richtung. Ja. Aber selbst wenn, ist es ja auch mittlerweile nicht mehr garantiert, ne? Das dritte Hörspiel-Skript von der Hohen Republik wird ja nicht mehr ins Deutsche übersetzt, Tempest Breaker. Kann man, glaube ich, nicht viel drüber diskutieren. Es ist einfach scheiße.
Ja,
auch,
was soll man dazu noch sagen, wenn man einfach sein Zeug nicht komplett haben kann, genau, dann als deutscher Sammler?
Gerade High Republic war halt nicht so geil. So. Und gerade die Hörspiele sind halt doch auch eher in diesem Erwachsenensegment eingeordnet. Allein schon dadurch, dass Blanc-Vallée halt derjenige war, die es übersetzt haben. Und beispielsweise bei der zweiten Phase war es ja fest eingeplant zwischen Verschwörung und Vernichtung,
Ja. Dass
halt The Battle of Cheddar spielen muss. Dass das halt dann nicht mit in der Chronologie im Regal Platz findet, ist halt einfach absoluter Scheiße. Also das stört mich weiterhin.
Ja, und Leute, die halt wirklich nicht genügend Englisch verstehen, um sich das auf Englisch anzuhören oder zu lesen, denen fehlt dann schon ein richtig wichtiger Teil, wenn man es wahrscheinlich jetzt auch weglassen könnte hier.
Also Tempest Breaker kann man eher weglassen tatsächlich, wenn man es will.
Aber trotzdem, also es ist schon ärgerlich.
Es ist nicht klausurrelevant. Also ich glaube, man versteht auch Trials of the Jedi am Ende, ohne dass man dieses Hörspiel gehört hat. oder gelesen hat, aber es ist natürlich cool, weil es halt doch auch wichtige Figuren aus Comics und Co. fortsetzt. Die gehen dann danach wieder in ihre Comics, das heißt, die deutschen Lesenden haben dann irgendwie das Ende von den ersten 10 Ausgaben oder 5 und 10 Ausgaben und dann am Ende danach wieder, aber was dazwischen passiert ist, müssen sie sich irgendwie zusammenklauben, weil sie halt das Hörspielskript nicht bekommen. Und ja, das ist einfach schade. Aber gut, wo kein Markt ist, ist auch keine Übersetzung sozusagen.
Anscheinend nicht.
Von daher.
Der Markt regelt.
Ja, und generell, wie stehst du denn zu Hörspielen oder Hörbüchern im Star Wars-Kontext? Bist du da, also konsumierst du die auch, wenn du die Möglichkeit hast, als Primärquelle? Oder?
Also wenn man es auch lesen kann,
genau,
oder?
Ja, ja.
Ich konsumiere die meistens als Zweitverwertung, wenn ich es schon mal gelesen habe und dann irgendwie so denke, oh ja, morgen ist der Podcast, dann kann ich nochmal so kurz reinhören oder so. Oder es ist schon länger her, zum Beispiel, ich war neulich wieder bei Heir to the Empire Podcast eingeladen und dann musste ich Light of the Jedi nochmal mir präsent bringen, dann habe ich das natürlich gehört. Also wenn ich nochmal die gleiche Geschichte konsumieren will, dann meistens in Hörbuchform.
Das ist ja gut, da sind wir ziemlich genau auf einer Wellenlänge, weil ich habe beim Hören zu viel Angst, was zu verpassen.
Mhm.
Und es ist, wie gesagt, für mich auch einfach für den Jedi-Cast-Kontext schwierig, weil ich halt Notizen pro Kapitel mache und beim Hören zu sehr abschweife, gedanklich. Ja. Also beim Lesen bist du halt, du musst drin sein. Du kannst auch beim Lesen abschweifen, ist mir auch schon ein, zweimal passiert pro Buch, aber das war es dann auch. Beim Hörbuch geht es mir irgendwie alle 5 Minuten so, dass ich denke, Moment, was hast du gerade gesagt? Das ist halt beim Lesen nicht das Problem. Und wenn du es dann aber nochmal als Zweitverwertung, wie jetzt bei Mask of Fear zum Beispiel, habe ich jetzt nochmal gehört, oder höre ich aktuell nochmal ein bisschen nebenbei, wenn du da mal einen Satz nicht hörst oder was, ist ja scheißegal, du kennst ja die Handlung. Du kennst das Buch, ja?
Ja.
Und du findest dich sofort wieder zurecht. Aber das Problem ist, du verlierst dich dann so ein bisschen in der Geschichte, wenn du zu sehr abschweifst und dann musst du wieder zurück und dann hast du irgendwie das Gefühl, ich mache überhaupt keinen Progress. Und das ist immer eher Stress für mich, wenn es heißt, du musst ein Hörbuch hören oder Hörspiel oder ja, als dass es Entspannung ist.
Nee, also wenn ich es jetzt wirklich beim ersten Mal als Hörbuch höre, also zum Beispiel, das mache ich ja oft, wenn ich schwer vorankomme mit dem Buch, das hatte ich ja, glaube ich, bei Glassabus gesagt, wo ich mit dem so schwer vorangekommen bin und irgendwie nicht, das ist so zäh war, ich nicht weiterlesen wollte, dann mache ich das ja oft so, dass ich quasi das Hörbuch anschalte und nebenher mitlese, sodass ich mich von 2 Kanälen beschallen lasse, damit es dann schnell durchgeht sozusagen. Das ist dann so die zweite Variante, ja. wenn mich das Buch annervt.
Ja, ich will nur noch mal zu Protokoll geben, ich bin tatsächlich auch eigentlich ein Hörbuch-Fan.
Ja.
Aber, und da bin ich tatsächlich noch ein bisschen, ja, eher meiner Muttersprache verhaftet, ich mag Hörbücher extrem gern auf Deutsch, weil es mir einfach leichter fällt, dem zu folgen, inhaltlich. Und dann halt auch so Sachen, wo man sagt, die sind nicht, und jetzt um dieses Wort wieder zu bemühen, klausurrelevant. Also genauso Sachen halt, die nicht für den Jedi-Cast wichtig sind, weil ich weiß, ich höre das jetzt nur zum Vergnügen. Sei es jetzt irgendwie Harry Potter-Hörbücher von Rufus Beck, die ich irgendwie zum 15. Mal höre zum Einschlafen. Ich weiß, Harry Potter, schwieriges Thema, aber es ist nun mal irgendwie was, wo ich halt noch Erinnerung dran habe und gerne ab und zu mal zum Einschlafen höre.
Das verstehe ich.
Und da geht es mir halt ähnlich. Ich mache ein Kapitel an, beispielsweise jetzt vor 2 Wochen habe ich Band 1 nochmal angefangen. Ich mache das erste Kapitel an, ein Junge überlebt, schlafe dabei ein, am nächsten Tag wache ich auf und mache einfach das zweite Kapitel an. Ich muss das nicht zu Ende hören. Es geht nur darum, dass man halt beim Einschlafen was hört und man kennt ja die Story. Das meine ich halt. Also das dafür liebe ich Hörbücher.
Ja, ich höre es meistens nicht zum Einschlafen, weil ich will dann schon irgendwie alles mitbekommen. Hm. Aber ich höre es unglaublich gerne im Auto einfach, wenn ich irgendwo hinfahre.
Das ist der Auto, kann ich tatsächlich ganz schlecht hören. Bücher.
Ja, wie gesagt, auch nur, wenn es nicht klausurrelevant ist. Also wenn es jetzt irgendwie The Mask of Fear, ohne es vorher gelesen zu haben, hätte ich jetzt nicht als Hörbuch im Auto gehört. Sicher nicht.
Ja. Nee, ich bin im Auto tatsächlich eher der Musiktyp. Also ich kann im Auto nicht was so lange zusammenhängt. Dann Kopf
auch unterschiedlich, ja. Je nachdem, wie die Stimmung gerade ist.
Ich habe aber tatsächlich Tempest Breaker im Auto gehört.
Ja, das habe ich auch im Auto gehört.
Und dann habe ich also es sind immer so 40, 45 Minuten Fahrten gewesen. Es waren auch so ungefähr die Kapitellänge. Wenn ich angekommen bin, habe ich mir schnell Notizen gemacht zu allem, was passiert ist. Da habe ich mich gezwungen, nicht immer zu mitzuschreiben und habe aber der Handlung gefolgt, weil beim Autofahren muss man sich ja konzentrieren. Das heißt, man kann nicht so sehr abschweifen mit dem Kopf. Und dann bleibt man halt bei dem Einzigen, was einem unterhält, und das ist halt dieses Hörspiel. Und Skiers Gestöhne.
Oh Gott, ja. kann man nicht abschweifen.
Ja, eben. Muss man eher die Ohren zuhalten. Ist auch gefährlich für den Gegenverkehr. Naja, gut. Aber schön, dass wir mal unser so ein bisschen Selbsttherapie betrieben haben und uns und diagnostiziert haben, wie und wann und warum wir Hörbücher gerne hören.
Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr gut
auf jeden gerne Fall, Hörbücher hört. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr gerne Hörbücher hört. Das würde uns wirklich interessieren, weil es ist halt auch so ein Medium, das findet bei uns auf dem Portal auch statt, ne? Also wir haben ja ab und zu jetzt auch mal so, gerade zu diesen Neuauswertungen, irgendwie wenn dann zu dieser Thrawn-Trilogie jetzt neue Hörbücher kamen von vom Thrawn-Sprecher gesprochen, haben wir die ja auch mal rezensiert, aber so insgesamt sind wir wahrscheinlich doch eher die Lesenden, ne? Und nicht die Hörenden. Deswegen ist es immer ganz interessant, wie da so auch Leute aus dem Team so ein bisschen, also Florian weiß ich, kann ja gar nicht so richtig mit Hörbüchern, der ist ja da voll raus. Das ist ja immer jedes Mal eine Qual für ihn, sagt er jedes Mal. Deswegen ist er auch nicht der größte Podcast-Fan. Ja, also von daher, und wir, ne, Podcast-Fans, also ich weiß nicht, hörst du eigentlich viel Podcast? Ich weiß gar nicht.
Nee, eigentlich gar nicht so viel. Aber ich höre sehr gerne, wenn die Episoden, wo ich nicht dabei war beim Jedi-Cast.
Siehst du?
Genau, also ich höre eigentlich alle Episoden, auch die, wo ich nicht dabei war.
Sehr gut. Ich auch, weil ich bin in allen dabei. Das heißt, also ich bin quasi live dabei beim Zuhören. Ist auch ganz anders, spannend. Ja, gut. Dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Wie immer ein bisschen kürzer, aber ich meine, gut, es ist ein 4-Stunden-Hörbuch. Also nicht mal Hörspiel. Also es ist halt auch sehr viel. Wenn es ein Buch wäre, wären es 100 Seiten, so aus dem Motto. Von daher kann man da nicht ewig drüber reden. Aber ich glaube, wir haben alles Mögliche rausgequetscht, was ging. Die Zitrone ist leer. Und wir haben uns Lemon Juice draus gemacht.
Ja.
Und noch ein bisschen über unseren Medienkonsum hinsichtlich Hörspielen und Hörbüchern philosophiert. Schreibt uns, wie Ines gesagt hat, gerne in die Kommentare, wie ihr zu Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch zu so Exklusivitätssachen steht. Und hört uns auch gerne bei der nächsten Ausgabe wieder. Abonniert uns auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Das ist für uns alle am einfachsten. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Jedi-Cast, wenn wir über The Mask of Fear sprechen. Endlich, es wird Zeit. Wir mussten ihn leider verschieben, aber jetzt kommt er. Ja, Podcast kommt und er wird, ich will ihn nicht so sehr hypen, aber er wird toll. Also, schaltet beim nächsten Mal unbedingt wieder ein und vor allem lest The Mask of Fear, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Hi, this is George Mann. Thank you for listening. We are all the Republic.